60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute zu Gast in Chemnitz mal wieder bei den Kunstsammlungen. Und es gibt hier eine fantastische Ausstellung eines Malers, der weltbekannt ist, Edvard Munch. Kuratiert hat die Ausstellung Diana Kopka. Und was mich verblüfft hat bei der Ausstellung ist, dass es ein Bild von Chemnitz bzw. einen Blick auf Chemnitz gibt von Edvard Munch. Wie kam das?
Naja, Edvard Munch war in Chemnitz. Der Maler ist 1863 geboren. 1905 wird er für einen knappen Monat in Chemnitz Station machen. Er lebt und arbeitet in der Villa Esche. Das ist heute das Henri-van-der-Velde-Museum. Es gehört als eine Einrichtung zu den Kunstsammlungen Chemnitz. Und deshalb haben wir gedacht, im europäischen Kulturhauptstadtjahr wollen wir ein bisschen auch die Geschichte des Ortes erzählen und sagen, was wissen Sie vielleicht nicht? Und vielleicht sagt der eine oder andere, Edvard Munch in Chemnitz, wirklich? Herr Trocher, ich darf Ihren Impuls nehmen. Sie waren auch ein wenig verwundert. Wir freuen uns darüber und wollen gern deshalb diese Geschichte erzählen. 1905 hatte er den Arbeitsauftrag in Chemnitz für die Familie von Herbert Eugen Esche Porträts anzufertigen. Die Familie würde sagen, es hat einen Moment gedauert, bis er sich wirklich an die Staffelei gesetzt hat und angefangen hat. Er hat auch häufiger aus dem Fenster geschaut. Die Villa Esche ist in der Parkstraße. Wie gesagt, man kann sie heute besuchen. Man kann den Blick auf das Chemnitztal haben. Und Sie können die Unterschiede zwischen dem Gemälde von Edvard Munch, Sie werden dort schon Ansätze einer Industrialisierung der Stadt entdecken. Sie merken, da gibt es Schornsteine, da gibt es aber auch ganz viel weite Fläche. Viel Grün, wenig Häuser. Heute sieht es anders aus. Die Stadt ist groß geworden.
Eine Industriestadt ist sie damals geworden und Sie haben mich ertappt. Ich war natürlich sehr überrascht, dass Munch in der Nachbarschaft in Chemnitz war. Auf dem Bild, Sie haben es schon erwähnt, sind die ersten Schornsteine zu sehen. Ist das für Sie so ein typischer Munch, dieses Bild?
Ja, für die Familie ist es auch eine wichtige Sache gewesen, denn Herbert Eugen Esche war ein Strumpfwarenfabrikant. Durch die Industrie kommt hier, bitte gestatten Sie, auch der Reichtum in die Stadt. Das ist eine Blütezeit. In den 20er Jahren war Chemnitz eine der reichsten Städte in Deutschland. Wir wollen nicht nur von gestern erzählen, aber wir denken, den Aufbruch und den Umbruch und die Veränderung, den Wandel in der Stadtgeschichte zu zeigen, ist ein Anliegen, warum wir das Munch-Werk, heute eine Leihgabe aus dem Kunsthaus in Zürich, in der Ausstellung zeigen. Sie fragten, ist es ein typischer Munch? Jein. Jein, warum? Zunächst geht erstmal sein Blick in die Weite. Da ist die Natur. Da ist aber auch ein Stück weit die Stadt, die schon mit anklingt. Und deswegen ist es die Antwort von mir ein Jein. Nicht ganz typisch, nein.
Das Bild ist 1905 entstanden. War Munch damals schon ein bekannter, ein berühmter Maler? Heute kennt ihn ja beinahe jeder.
Bekannt und anerkannt sind zwei verschiedene Dinge. Bekannt war er, aber eher mit dem Skandal. Und eher mit dem, da ist einer, der ein Seismograph ist, der ein Existenzialist ist, der sagt, ich gieße das Fundament oder er gießt für uns heute das Fundament der Kunst neu. Weg von der Akademie, kein traditioneller Farbauftrag, ein Winden, ein Schrunden, ein Reiben mit der Farbe auf der Fläche. Da passiert ganz, ganz viel und deshalb heute anerkannt, damals, naja, da hat man manchmal noch die Nase gerümpft und fragte sich, wer ist das denn eigentlich?
Sie haben gerade das Wort Skandal gesagt. Da geht es um die Ausstellung in Berlin.
Da geht es um die Ausstellung in Berlin, 1892. Kein Thema für uns, sondern wir gucken quasi auf Chemnitz und merken, da ist es einer, der durch die Kontakte von Herbert Eugen Esche zu Henri van der Velde, aber auch zu Max Linde in Lübeck von auch Lübeck wird in der Ausstellung präsent sein. Wir werden auch dort eine Landschaft zeigen können. Da geht unser Blick hin. Wir wollen die Geschichte hier vor Ort erzählen, eine Geschichte der Sammlung und ein relevantes Thema damit verbinden. Ich darf Ihnen verraten, dass wenn Sie jetzt in der Ausstellung sich befinden, gucken Sie beim Munk mal das Blick auf das Chemnitztal sich an und dann gehen Sie noch eine Etage tiefer zum Ernst Ludwig Kirchner. Den Blick auf Chemnitz 1926 werden Sie dort nochmal entdecken können. Ernst Ludwig Kirchner, Mitglied der Künstlervereinigung Brücke, in der Stadt aufgewachsen, in der Stadt zur Schule gegangen und dann ging er quasi zum Studium nach Dresden. Genau wie Karl Schmidt-Rottluff und Erich Heckel sind das, vorsichtig formuliert, die Söhne der Stadt und die kriegen einen guten Dialog mit Edvard Munk hier in der Ausstellung.
Das nächste Bild unserer kleinen Auswahl heißt im Titel Die Einsamen und man sieht zwei Personen. Und was ich spannend an dem Bild finde, es ist wieder in Chemnitz. Warum wieder in Chemnitz?
Das ist ein Gemälde, was zwei Personen, die einsam am Strand stehen, zeigt. Es ist wieder in Chemnitz, weil es schon einmal in den Besitz der Kunstsammlung Chemnitz gehörte. Das Museum wurde 1920 als städtisches Museum gegründet. Der erste Direktor, Friedrich Schreiber-Weigand, war in einem intensiven Kontakt mit Karl Schmidt-Rottluff, aber auch mit Ernst Ludwig Kirchner. Und man stellte fest, man will nicht einfach ganz klassisch weiterhin die St. Petersburger Hängung in den Ausstellungsräumen haben, sondern man will dem Bild und dem Werk mehr Raum geben. Und deshalb gibt es ab 1926 die Galerie der Moderne hier in den Häusern. Die Galerie der Moderne ist eine zeitgenössische Präsentation moderner Kunst. Da gehört der Schmidt-Rottluff rein, da gehört der Heckel rein, da gehört der Barlach rein, da gehört aber auch eben der Edvard Munk rein. Friedrich Schreiber-Weigand war ganz früh daran interessiert, Werke von Munk anzukaufen. Wir hatten vorher darüber gesprochen, Herbert Eugen-Esche bringt so ein bisschen den Künstler in die Stadt. Und dann versucht man natürlich auch für die städtische Sammlung Werke zu erwerben. Und da komme ich zu den Einsamen zurück. Die wurden 1928 angekauft und waren für die Präsentation in der Galerie der Moderne bestimmt.
Und wie ist das Bild aus Chemnitz wieder verschwunden und wohin?
Naja, ich muss noch ganz kurz den Sidekick machen. 28 in der Galerie der Moderne und dann gab es 1929 eine sehr, sehr große Retrospektive zu dem Schaffen und Werk von Edvard Munk. Der Künstler sagt, das war eine der besten, die ich in der Zeit gesehen oder von der ich gehört habe. Er konnte selber nicht noch einmal kommen. Er war 1926 im Kontakt mit Friedrich Schreiber-Weigand. Er war hier vor Ort. 1929 gelang es dann, diese große Ausstellung zu zeigen. Sie können sich vorstellen, wenn man einen Munk 1928 gekauft hat, musste man doch schon ein wenig das Geld zusammentragen. Das war auch zu damaligen Zeiten nicht so, dass man das einfach aus der Portokasse gezahlt hat. Und damals war es eine Erwerbung, die schon aus einem Privatbesitz kam. Man hat es nicht direkt vom Künstler gekauft. 1929, Präsentation, das war Plakatmotiv, da hat man quasi alles drum gestrickt. Und dann ändern sich politische Verhältnisse. Der Stadtrat wird ein Rechter werden, 1933. Der Nationalsozialismus ist schändlich für die moderne Kunst. Man wird ganz klar definieren, was Kunst ist und was nicht Kunst ist. Wir achten auf Zeiten heute. Damals hat man ganz schnell darüber diskutiert, dass ein Schmidt-Rottluff aus den Ausstellungsräumen raus muss, dass man 37 Werke beschlagnahmt hat. Das Werk, über das wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, die Einsamen von Munk, musste dann 1937 wieder verkauft werden. Das klingt so wie, habt ihr einfach quasi aus dem Museum rausgegeben? Nee. Großer Zwang. Und dadurch ist das Werk heute nicht mehr im Besitz. Es hatte dann einen langen Weg. Und es ist ein absoluter Glücksfall, dass das Harvard Museum in Cambridge sich entschieden hat, für diese besondere Ausstellung 2025 das Werk noch einmal zu leihen. Noch einmal, einfach nur, vorher war es nie wieder in Chemnitz. Deswegen sagen wir 90 Jahre, fast 90 Jahre, 37, naja, Sie können selber rechnen. Genau.
Der Bildtitel sagt es schon, es sind zwei einsame Menschen auf dem Werk zu sehen. Ein Paar, aber die Einsamkeit kommt rüber durch den Abstand und wodurch noch?
Naja, die Einsamkeit kommt auch darüber zustande, dass wir an dem Meer des Lebens stehen. Wir können die Gesichter der Personen nicht erkennen. Wir schauen auf Rückenfiguren. Wir gucken mit ihnen in eine weite Landschaft. Wenn man das Gemälde in das Œuvre von Edvard Munch einordnet, dann hat man diese Einsam auch in dem Lebensfries von Munch. Der Lebensfries, den er immer wieder auch befragen wird, gehören weitere Werke hinein. Die Einsamen sind aber eins der zentralen Motive, die er dann auch in die Grafik umsetzt, von der er dann auch quasi Personen rauslösen wird. Die Einsamkeit ist für mich in den Personen, aber eben auch in der Natur da.
Sie haben gerade Lebensfries erwähnt. Ich habe das bei der Vorbereitung auch gelesen. Was meint Munch mit Fries? Oder ist es eine Sammlung von Werken? Sind das viele Friese?
Die Frage klingt einfach, die Antwort ist schwer. Ja, es ist eine Sammlung von Werken. Aber so wie Munch in Werkzyklen arbeitet, kann ich Ihnen jetzt nicht einfach sagen, davon gibt es nur einen Fries. Sondern so wie Munch sich mit bestimmten Themenkreisen immer wieder windet und schindet, wird es den Fries-Charakter auch oder die Darstellung in einem Fries mehrfach geben. Die Ausstellung in der Berlinischen Galerie vor gut anderthalb Jahren hat den Reinhard Fries in der Präsentation gehabt. Auch in einer deutschen Sammlung gibt es einen zusammenhängenden Schluss eines dieser Lebensfriese von Edvard Munch. Das Werk, was wir hier in Chemnitz zeigen, ist auch in der Sammlung im Harvard Museum nicht Teil des Frieses, sondern man kann die Werke rauslösen. Es sind eigenständige Arbeiten.
Das nächste Bild, was wir uns ausgesucht haben, ich versuche auch ein paar von den Werken in den Shownotes zu verlinken, hat den fast schon romantischen Titel Sternennacht und ist von 1901.
Ja, das ist von 1901. Darf ich ganz kurz Ihren Impuls nehmen? Fast schon romantischen Titel. Ich darf Ihnen erzählen, mein Wunsch für die Ausstellung wäre es gewesen, ein Caspar David Friedrich im Dialog mit Edvard Munch zu zeigen. Warum? Wir hatten ja vorher auf die Einsamen geschaut. Es sind Personen, die als Rückenfiguren in die Landschaft schauen. Denken Sie doch mal an Friedrich. Da haben Sie quasi den Wanderer über dem Nebelmeer. Und Sie werden dann gleichzeitig, wenn Sie sich im Geiste die beiden Bilder nebeneinander legen, auch feststellen, bei Friedrich ist es die übergroße Natur, bei Munch ist es auf einmal der Mensch, der in den Mittelpunkt gestellt wird und dessen Verhältnis zur Natur auch neu ausgelotet wird. Zurück zur Sternennacht. Sie stellen fest, die Sternennacht, da gibt es keine Person. Da ist es eine weite, einsame, fast schon erstarrte Natur. Sie haben unten eine Schneefläche. Die Bäume stehen fast, und da kommt noch mal ein kunsthistorischer Ausdruck, ich hoffe, Sie gestatten, es ist der Repoussoir-Gegenstand. Die Bäume sind angeschnitten, die spannen sich von einer Bildkante zur anderen. Man sieht fast so wie ein Ausschnitt nur. Sie sind vereinfacht in der Darstellung. Es geht nicht mehr um das reine Naturbild, sondern die Natur ist im Blick des Künstlers eine, die eine Seele tragen wird. Es ist die Sternennacht hier, eine Nacht der Einsamkeit, eine Nacht, die analog zu den Einsamen ein ganz großes Gefühl uns mitbringt.
Sie haben gerade gesagt, das Bild ist menschenleer, kann ich bestätigen. Das nächste Bild zeigt ein Mädchen oder eine junge Frau, was schon fast mit einem klassischen Bildmotiv so aus dem Bild rausschaut. Weiß man, wer sie ist?
Ja, man weiß, dass es Käthe Perls ist. Das Bild ist 1913 entstanden. Wir hatten vorher über den Arbeitsauftrag für Herbert Eugen Esche gesprochen. Auch hier ein Auftrag, wo Munch, Käthe und Hugo Perls malen soll. Ich wollte sie nicht aufs Glatteis führen, aber wir können auch eine positive Geschichte erzählen. Der alten Generaldirektorin Ingrid Mössinger ist es gelungen, ein Werk von Edvard Munch für die Kunstsammlung wieder anzukaufen. Und das ist das Porträt von Käthe und Hugo Perls. Und, das ist die nächste Besonderheit für unsere Ausstellung, wir holen das Bildnis von Käthe Perls aus Basel für die Dauer der Ausstellung mal in den Dialog mit unserem Werk. Lassen Sie uns gemeinsam auf das Bildnis von Käthe schauen. Es ist deshalb so charakteristisch oder auch passend für die Ausstellung. Es ist wieder eine einsame Person, die in einem Bildraum sitzt. Sie merken, die Haare sind offen, der Blick geht an uns vorbei. Ich würde ein bisschen sagen, es ist die Seele von Käthe, die sich in der Darstellung ganz stark einschreibt. Wir waren ja so bei Geheimnissen. Dann kann ich Ihnen sagen, oh Gott, wenn man mich gefragt hätte, ob Munch mich malen soll, ich hätte ein wenig Sorge gehabt, gar nicht so sehr, dass ich mich schändlich gefühlt hätte oder dass meine Darstellung mir nicht gefallen hätte. Ich hätte mich der Frage gegenübergestellt, gesehen, wie sieht er mich? Wie tief schaut er? Was erzähle ich? Und deswegen sage ich so ein bisschen sorgenvoll, ich hätte kurz Furcht gehabt. Ich merke aber, das Porträt von Käthe ist eins, wo genau diese Unsicherheit, das Zweifeln, die Auseinandersetzung sich mit drin zeigt. Sie müssen dann in der Ausstellung sich auch das Doppelporträt anschauen. Kunsthistoriker sagen, und sie haben damit recht, dass man vielleicht schon die Trennung, die später beim Paar passieren wird, also das Doppelporträt ist ein Ehepaar, was im Bild gezeigt wird, die beiden werden sich voneinander lösen und getrennte Wege gehen. Man sagt immer, man sieht das schon, Munch hat es schon gesehen. Und deshalb gestatten Sie, dass ich quasi sagte, ich hätte so ein wenig Zweifel und Sorge gehabt.
Wo Sie das gesagt haben, das ging mir auch so, weil ich glaube, er konnte so auf den Grund der Seele gucken, sagt man ja immer so schön, ne?
Genau, er guckt auf den Grund der Seele und er macht aus dem Porträt mehr als einfach nur einen Auftrag.
Ich habe noch gar nicht und mit voller Absicht den Titel der Ausstellung in Chemnitz erwähnt. Der heißt schlicht Angst. Und wenn man an Munch denkt und Angst denkt, kommen natürlich sofort die Assoziationen zu seinem wohl berühmtesten Werk, dem Schrei. Der hängt natürlich auch in der Ausstellung und zwar von Andy Warhol.
Naja, er hängt auch von Andy Warhol. Ja, das stimmt. Sie haben den Titel noch nicht erwähnt, jetzt haben Sie es getan, genau. Wir nehmen das ernste Thema der Angst, weil wir denken, dass Munch einer ist, der quasi, so wie sich das Gespräch quasi auch zeigte, die Gefühle in seine Werke bringt und erstmals Gefühle innerlich, was meine ich mit innerlich, also auch körpernah zeigt. Wir haben einen Francesco de Goya in der Ausstellung, da ist das Grauen, da ist die Angst außerhalb des Körpers. Da wird die zu einer übergroßen Gestalt, da windet man sich. Bei Munch wird sie körperlich und da wird sie aus der Seele erzählt werden. Und deshalb, naja, Sie haben ja recht. Man kann eine Ausstellung, die man dem Titel Angst gibt, nicht ohne den Schrei machen. Wir starten mal mit dem Warhol. Andy Warhol ist einer, das weiß man heute, der Munch verehrt. Und er wird 1984 einen Auftrag bekommen, sich aus dem Werk von Munch Arbeiten auswählen zu dürfen. Er nimmt 4 Arbeiten. Eine von den 4 ist der Schrei. Es ist ein Werk, wo Sie feststellen können, er hält sich fast akribisch an die Vorgabe, die dann mit der Lithografie auch in der Ausstellung gezeigt wird, der Zeichenstrich oder die Linienführung, besser gesagt, ist identisch. Die Farbgebung, da unterstreicht Warhol seine eigene Handschrift und wird eigene Akzente mit Grün, Gelb, Pink und dem Zittern dann setzen.
Jetzt ist das Thema Angst natürlich eins sehr Großes zum einen, aber auch eins mit vielen, ja, man will da eigentlich nicht so richtig drüber nachdenken, habe ich so manchmal das Gefühl, was man selbst für Ängste hat, was andere vielleicht für Ängste haben, gerade in auch unseren bewegten Zeiten. Und ich habe gelernt, der Warhol, das Bild von Warhol ist nicht das einzige, ich sag mal, fremde Künstlerbild, was in der Ausstellung hängt. Es sind ja nicht nur Munchs da. Warum haben Sie noch andere Künstler oder die Werke eingeladen und in die Ausstellung eingebaut?
weil wir damit auch nochmal zeigen wollen, wie modern Munk ist. Warum mache ich das mit Zeitgenossen? Weil das Thema Angst so virulent in unseren heutigen Zeiten ist. Wir nehmen den modernen Munk, der das Gefühl der Angst in ein Bild setzt. Er lässt uns gegenüberstehen zu Werken wie dem kranken Kind, dem Totenbett, dem Schrei, der Angst, dem Selbstbildnis, der einsamen Landschaft. Und diese treten in den Dialog mit zeitgenössischen Positionen von Michael Morgner, Osmar Osten, Andy Warhol, Irene Bösch. Da ist eine ganze Vielzahl, um quasi zu sagen, wir sind mit dem Thema nicht durch. Entschuldigung, wir müssen reden. Und das Reden heißt hier ganz klar, ja, mir fällt es auch schwer, über meine eigene Angst zu sprechen. Aber die Kraft der Kunst, so der Ansatz der Ausstellung, hilft uns miteinander über den Dialog zur Angst vielleicht auch ein wenig die Bewältigung der Einsamkeit herbeizuführen. Rein ins Museum, miteinander ins Gespräch kommen, über Angst reden. Da bin ich ganz selbstbewusst.
Das ist super. Ich würde gerne auch noch über ein Bild reden, das den Schrei zeigt. Es aber im Titel heißt Das Geschrei. Hat man da den Bildtitel bisher immer falsch interpretiert oder ist das tatsächlich der Ursprungstitel?
Es ist der Werkverzeichnistitel und gleichzeitig auch der Ursprungstitel, ja. Das, ein Werkverzeichnis orientiert sich immer an den Ausführungen des Künstlers und das Geschrei hier 1895 ist quasi eins, was sie dann auf dem Blatt, Entschuldigung für die Formulierung, es ist ein grafisches Blatt, die Lithografie, dann auch lesen werden. Ja.
So aus heutiger Sicht könnte man den Schrei oder das Bild, die Lithografie, ja fast für eine Fotografie halten. Man sieht einen Menschen im Augenblick der höchsten Emotion. Wie hat Munk das gemacht? Wie ist er darauf gekommen?
Die höchste Emotion, also wir sprachen darüber, was der Titel dieses Werkes ist, das Geschrei. Wir verkürzen es mit der Schrei. Dann darf ich Ihnen kurz die Frage stellen, wird hier wirklich geschrien in dem Blatt? Die Person vorne im Vordergrund macht es nicht. Sie hält sich die Ohren zu. Sie windet den Körper. Die Natur schreit. Wir benutzen diese Ikone der Kunst. Heute, Sie werden es vielleicht auch machen. Es ist ein Emoji geworden. Der Schrei ist quasi so in unseren Alltag eingegangen. Und da sind wir wieder bei einem der Wünsche. Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, schauen Sie doch nochmal genau hin. Gehen Sie nicht einfach dran vorbei und denken Sie, Sie kennen das Werk, sondern schauen Sie sich die zwei Figuren im Hintergrund an. Edvard Munk wird auf einer Wanderung in Nizza 1892 eine Tagebuchnotiz machen, wo er genau diese Situation erlebt, wo er quasi sich bewegt und wo er das Zittern, das Schreien, die Erregung in der Natur wahrnimmt und dann eine körperliche Reaktion bei sich spürt. Deshalb Ihr Blick, meiner war es, soll Sie dahin locken, nochmal näher hinzuschauen.
Ich glaube, das haben Sie geschafft. Wir wollen unseren kleinen Rundgang mit einem Selbstporträt abschließen. Das ist auch schon recht alt, von 1895 und zeigt einen Munk, wie er uns direkt anguckt. Was ist das am unteren Bildrand?
Das am unteren Bildrand ist ein skelettierter Arm. Das ist die einfache Darstellung zwischen Leben und Tod. Da spannt sich der Alltag auf. Der Tod gehört dazu. Sie sagen, es ist ein schwarzer Hintergrund. Vielleicht halten Sie es aus, wenn ich sage, das ist das Vera-Ikon der Moderne. Es ist fast so ein Vera-Ikon. Ich hole kurz aus. Sie kennen das aus der christlichen Tradition kommend. Das Schweißtuch der Veronika, das Gesicht des Christus wurde nach der Kreuzabnahme quasi, wurde ihm ein Tuch aufgelegt. Und es gibt die Überlegung, dass das Gesicht sich dann im Tuch abgezeichnet hat. Für den Moment möchte ich ganz kurz dieses Bild mal hier aufbauen. Und schauen Sie sich das mit dem Blick des Selbstbildnisses von Munk an. Es ist eine Ihnen gegenüberstehende Person, die genau wie beim Schrei, zwei sehr, sehr unterschiedliche Augen hat. Da geht das eine in die Vergangenheit und das andere in die Zukunft. Es ist eine frontale Auseinandersetzung mit dem Ich. Und damit sind wir mitten in der Ausstellung. Und ich darf Ihnen verraten, das ist ein Werk, was in den Kunstsammlungen, in den Bestand bei uns gehört und deswegen eigentlich auch der Auslöser für die Ausstellung gewesen.
Wenn das mal keine schöne Schleife ist, vom Anfang zum Ende. Vielen Dank. Haben Sie keine Angst, kommen Sie nach Chemnitz in die Kunstsammlungen. Bis zum 2. November haben Sie hier Zeit, die wunderbare Ausstellung von Edvard Munch zu sehen, kuratiert von Diana Kopka. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.